Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2016. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Dieter Wemmer. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie sehr zur Pressekonferenz zum dritten Quartal der Allianz-Gruppe begrüßen zu dürfen. Wir haben insgesamt 45 Minuten. Ich schlage vor, ich benutze die Analystenpräsentation und gehe durch ein paar Highlights für so 10, 15 Minuten und dann können wir direkt in die Fragerunde einsteigen. Starten wir mit dem Gesamtergebnis auf Seite 3. Operating Profit 2,9 Milliarden im dritten Quartal, Steigerung in allen Bereichen, wobei natürlich die Steigerung im Lebensbereich besonders ins Auge fällt, aber auch im P&C-Geschäft und auch das kleine Plus im Asset Management sind sehr erfreulich und ich werde dann nachher die Segmente noch vertiefen. Das gute operative Ergebnis in Kombination mit realisierten Gewinnen, kaum Abschreibungen und einer guten Steuerquote führt dann zu gerundet 1,9 Milliarden Reingewinn für den Aktionär. Unser Wachstum sieht mit 0,5% erstmal bescheiden aus. Wenn wir die Währungseffekte hinzurechnen, haben wir ein internes Wachstum von 1,7%. Und Sie werden sehen, dass wir im Leben und im P&C-Geschäft auf einem guten Wachstumskurs doch in einer relativ flachen ökonomischen Entwicklung um uns herum sind. Ich gehe dann weiter auf Seite 5, um nur, Shareholders Equity wächst weiter, zum einen die Retained Earnings, zum anderen die unrealisierten Kursgewinne auch in den festverzinslichen und in den Aktien haben dazu beigetragen. Trotz der Schwächung der Zinskurve, wir haben wirklich Ende September einen weiteren Tiefstand der Euro-Swap-Curve erlebt, haben wir die Solvenz bei 186% gehalten. Und ich würde dann eher in die Segmente einsteigen, die Detailseite zur Solvency-Entwicklung, die lasse ich jetzt mal weg und gehe weiter auf Seite 9. Das Wachstum in unserem wichtigen P&C-Segment, 3% internes Wachstum, Hälfte preisgetrieben, Hälfte volumengetrieben. Und da haben ja viele immer Sorgen, dass der Markt schwächer wird. Wenn ich auf unsere Detailzahlen schaue, haben wir Preisabrieb in Italien und bei AGCS zu verzeichnen. Alle anderen Organisationen berichten eigentlich immer noch einen positiven Preistrend, auch wenn er sich in einzelnen Ländern gegenüber dem positiven Trend abschwächt, sind wir auf einem sehr guten Trip hier. Und das führt dann auch auf Seite 11 zu einem sehr schönen operativen Ergebnis von 1,4 Milliarden für das P&C-Segment im dritten Quartal. Underwriting-Ergebnis klar verbessert, 93,5 Combined Ratio im Quartal ist ein sehr schönes Ergebnis und hilft uns auch klar wieder unsere Jahresergebnisse zu erreichen. Es gab ja Zweifel nach dem zweiten Quartal, wo ein paar Schwächen im Combined Ratio waren, aber wir sind nun mal in einem volatilen Geschäft und für mich ist die Qualität des Geschäftes im zweiten und dritten Quartal gleich gut und insgesamt zeigt es sich, wie stark unsere Underwriting-Ergebnisse sind. Im dritten Quartal war jetzt wieder Naturkatastrophen sehr niedrig, auch wenig Large Losses. Darum ist die 93,5, glaube ich, trägt einfach zu einem guten Durchschnitt im Jahr bei. Run-off-Ergebnis 3%, das liegt unter unserem Durchschnitt über die letzten 10 Jahre. Wenn wir in den letzten 40 Quartalen den Durchschnitt nehmen, haben wir ein Run-off-Ergebnis von 3,5. Sind wir also auch mit 3% etwas darunter und liegen auch unter dem vom ersten Halbjahr. Investment Income sieht höher aus als im Vorjahr, aber da müssen wir die zwei Effekte unterscheiden. Was sind laufende Zinserträge und was sind sozusagen dann Volatilität getrieben von Marktbewertungen? Die laufenden Erträge entwickeln sich halt weiter nach unten. Auch die Allianz Zinserträge im PNC-Segment laufen da parallel mit den Zinskurven. Können Sie nicht erwarten, dass sich das anders entwickelt. Der positive Teil kommt eben daher, dass wir vor einem Jahr Währungsverluste, insbesondere Emerging Market Currencies, hatten und auch ein paar andere Marktbewegungen, während hier im dritten Quartal 16 alles positiv ist. Gut, gehen wir dann noch kurz auf die Länder ein, Seite 13. Wie gesagt, Combined Ratio insgesamt 93,5. Nicht überraschend haben die großen Länder alle sehr stark dazu beigetragen. Wo wir auch eine gute Verbesserung sehen, auch wenn wir noch nicht da sind, ist in Lateinamerika 108 Combined Ratio. Nur muss man ja sagen, wenn Sie in Europa ein 98er Combined Ratio haben und verdienen 1% Zinsen, dann ist das nicht besser oder schlechter, als wenn Sie in Lateinamerika 108% haben und verdienen 9-11% Zinsen. Das ist dann ziemlich die gleiche Profitmarge. Das muss man immer im Kopf haben, wenn man so Combined Ratios einfach vergleicht. So, dann das Investmenteinkommen PNC, das lasse ich mal aus. Dann gehen wir zur nächsten sehr guten Erfolgsstory des dritten, überhaupt des ganzen Jahres. Das ist unsere Neugeschäftsstrategie in Leben, Seite 17. Der Mix-Change geht weiter in die richtige Richtung. In den Capital-Efficient-Products, da sind die beiden prominentesten Vertreter, sind unsere neuen Produkte in Deutschland, wie auch unser Fixed-Index-Annuity-Business in den USA. Und wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, da sind wir jetzt im Retail-Geschäft bei einer Quote von 90% für die neuen Produkte. Und das trägt natürlich zu der Erfolgsstory bei. USA, sehr, sehr gute Verkaufszahlen im dritten Quartal. Also eigentlich, muss ich sagen, läuft da alles sehr, sehr gut. Aber inzwischen auch in den kleineren Ländern, in der Schweiz nennt sich das Produkt Balance Invest, in Belgien Invest for Life, in Österreich Fixkosten Plus, sind alles Produkte, die wir jetzt nach und nach in allen Ländern auf den Markt bringen, um eben unseren Anteil von den Capital Efficient Produkten, die mehr Return für den Kunden bringen und unsere Kapitalien weniger belasten, weiter. Neugeschäftsvolumen 8% im Plus. Das heißt, wo wir in den ersten Jahren bei der Umsteuerung des Neugeschäftsmixes in erster Linie auch durch Bremsen des klassischen Geschäftes den Mix-Change angefangen haben, können wir jetzt auch wieder im Volumen zulegen. 8% plus im Neugeschäftsvolumen ist, glaube ich, ein sehr guter Beleg, dass die Produkte gut angenommen werden. Auf der nächsten Seite sehen Sie dann den operativen Gewinn im Leben. Sehr erfreuliche 1129 Millionen. Da ist ein Teil der Steigerung ist der Wegfall der des negativen Beitrages von Korea im letzten Jahr. Das hat im letzten Quartal letztes Jahr 150 Millionen Minus gemacht. Das ist schon der erste Teil. Dann ist die Investmentmarge weiter gestiegen. Das sind eigentlich die wesentlichen Beiträge. Ist das durchhaltbar? Nein, ich muss sagen, im dritten Quartal war schon im P&C-Geschäft, habe ich gesagt, dass die Finanzmarktposition eigentlich für die Gewinn- und Verlustrechnung eines Versicherers positiv war, ist das im Leben noch ausgeprägter. Wir haben halt die Derivative, haben positive Beiträge überall gebracht. In den USA haben wir immer noch Volatilität im Ergebnis aus dem vor Jahren geschlossenen Variable Annuity Buch. Diese Volatilität war im dritten Quartal zu unseren Gunsten. Im ersten Quartal war es eher ein größerer Verlust. Auch das gleicht sich über die Quartale aus. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn ich jetzt die Versuche, Marktentwicklung und Dinge zu normalisieren, hätte ich den operativen Gewinn in Leben bei 950 Millionen gesehen. Es ist trotzdem gut, wenn man ein Quartal hat, wo die Volatilitäten ins Positive ausschlagen, weil das Geld kann einem ja keiner mehr wegnehmen. Auf der Seite 21 sehen Sie, dass unsere Neugeschäftsmarge 2,8% trotz der extrem niedrigen Zinsen sich sehr gut hält. Auch Neugeschäftsvolumen, habe ich schon drüber gesprochen, sieht ziemlich gut aus. Und dann würde ich eigentlich zum Asset Management kommen, auf Seite 25. Das Wichtigste zu sagen ist, PIMCO hatte 4,7 Milliarden Euro positive Net Flows im dritten Quartal. AGI mit 1,5, also insgesamt hatten wir 6 Milliarden Net Inflows. Marktentwicklung hat uns im dritten Quartal auch für die Assets Under Management geholfen und FX war nur ein wenig negativ, Dollar eben ein bisschen schwächer, so dass wir auch positive AUM-Entwicklung in dem Jahr, in dem Quartal ausweisen können. Das heißt, die Aussage, die ich ja in den letzten Quartalen wiederholt vertreten habe, PIMCO im zweiten Halbjahr 16 mit einem positiven Flow, glaube ich, sind wir durchaus auf Track. Die Oktoberzahlen haben auch positiv abgeschlossen. Gut, das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wir haben aber bei PIMCO auch sehr erfolgreich in den letzten Monaten zwei Private Funds platziert. Und bei den Private Funds ist das ja wie im Private Equity. Sie haben zwar das Commitment der Investoren, aber als AUM wird es erst dann gebucht, wenn eben die Zahlung vom Investor abgerufen wird. Also dann bildet sich der Inflow dann über 18, 24 Monate, aber man weiß dann schon, dass er kommt. Das sind eigentlich sehr schöne Entwicklungen und wir sind zuversichtlich, dass wir auch zum Jahresende da an unserem Versprechen gemessen werden können. Dann würde ich kurz auf das operative Ergebnis im Asset Management eingehen, Seite 29. Operatives Ergebnis eben ein Hauch besser als vor einem Jahr. Also das Fallen der Asset Management Erträge ist erstmal in dem Quartal gestoppt. Bessere Kostensituation, da ist natürlich auch zum Teil dabei der Wegfall der Rückstellungen für den Retention Plan bei PIMCO, das war im zweiten Quartal 16 für die eine Tranche, die letzte Buchung ist also jetzt im dritten Quartal nicht mehr dabei. Und ansonsten haben wir wieder ein gutes Level von Performance Fees. Zur Erinnerung, letztes Jahr hatten wir relativ viel Performance Fees, weil wir ja diesen Bravo 1 Fund abgewickelt haben und da wird ja dann für bei den geschlossenen Fonds wird ja mit der Abwicklung dann pro rata werden dann die Performance Fees nach Leistung fällig gestellt. Cost-Income-Ratio PIMCO 57%, AGI möchte ich hier nicht vergessen. Großer Sprung im Cost-Income-Ratio von 74 auf 67. Operating Profit 150 Millionen ist eine tolle Leistung von AGI, die natürlich uns dann auch geholfen hat, über die 600 zu kommen im dritten Quartal 16. Und dann das Corporate-Segment ist eigentlich Business as usual, nichts Besonderes drüber zu berichten. Und auf der letzten Seite noch die Überleitung vom operativen Gewinn zum Net Income. Sehen Sie, ist die realisierten Gewinne im dritten Quartal waren mit 220 Millionen etwas höher, Impairments sehr, sehr klein und die anderen Positionen eigentlich ziemlich im normalen Bereich, so dass wir insgesamt eben mit 1,855 Milliarden Reingewinn für die Aktionäre abschließen können, ein Plus von 500 Millionen oder in Prozentsätzen 36,5%. Und damit ist klar, wir halten unseren Ausblick für das Jahr unverändert. Ich glaube, wir haben mit dem dritten Quartal einen sehr guten Schritt gemacht, den Ausblick für das Jahr von 10,5 Milliarden operativen Gewinn zu unterstreichen. Und damit würde ich meine Einleitung beenden und Ihnen Raum zu Fragen geben.
Vielen Dank, Dr. Wemmer. Falls Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Wir bitten zu beachten, dass während Sie Ihre Frage stellen, Ihre Leitung permanent geöffnet sein wird und erst wieder stumm geschaltet wird, wenn zum nächsten Fragenstellenden übergegangen wird. Auch falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir warten einen kurzen Augenblick, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für ihre Frage zu signalisieren. Und dann kommen wir zur ersten Frage für heute. Da haben wir Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte sehr.
Ja, guten Tag, Herr Wemmer. Ich habe drei Fragen zu den heutigen Zahlen. Erstens zur Prognose, zweitens zur Beitragsentwicklung in der Lebensversicherung, vor allen Dingen in der deutschen, und drittens zur geopolitischen Situation mit dem Schwerpunkt auf die Türkei. Zur Prognose, im Halbjahr hat der Werte sich fest überzeugt gezeigt, dass die Mitte der Prognose erreichbar sein. Können Sie das noch weiter präzisieren? Kann man jetzt davon in der oberen Hälfte eher ausgehen? Und vielleicht können Sie auch ein bisschen die Mechanik erläutern. Zum Beispiel gibt es im Asset Management wieder erfolgsabhängige Provisionen, die das Ergebnis treiben. Die zweite Frage zur Beitragsentwicklung. In der deutschen Lebensversicherung fällt auf, dass die Beiträge um rund 20% angestiegen sind. Geht man teilweise wieder darauf zurück, auch einmal Geschäft zu zeichnen, nachdem das stark eingebremst worden ist, oder stärker einmal Geschäft zu zeichnen? Und die dritte Frage zur geopolitischen Situation. Wahrscheinlich können Sie noch wenig zu den USA sagen, aber mal mit Blick auf die Türkei. Die Allianz handelt ja möglichst auch nach ESG-Gesichtspunkten. Die Türkei ist für die Allianz sehr wichtig, ist Treiber der Beiträge im Sachversicherungsgeschäft im laufenden Jahr an erster Stelle. Muss sich eine Allianz auch in so ein Land in irgendeiner Weise positionieren, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen so ändern, wie sie es da tun? Und vielleicht nur eine kurze Anhang zu Südkorea, um das zu klären. Sind Sie da auf der Spur, das Geschäft wirklich zu verkaufen? Ist das im laufenden Jahr noch zu erwarten? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Flämig. Also die Prognose, die Mitte ist ja die 10,5. Das ist die Zahl, die wir auch weiter fürs Jahresende aufrechterhalten. Wird es ein bisschen besser, Da sind wir sind nun mal in einem volatilen Geschäft und die letzten 100, 200 Millionen kann ich Ihnen jetzt nie versprechen, weil das kann nach oben, nach unten gehen. Das ist immer ein bisschen Bewegung. Es ist ein kleiner Teil Performance Fees aus dem Asset Management noch eingeplant, aber das ist auch diese Restabwicklung von dem Bravo Fund. Das sind hier, da ist die Performance eigentlich schon, steht schon ziemlich fest, weil das waren ja 7-8-jährige Investments, wo die Performance sich jetzt aus dem Verkaufspreis sozusagen der Investments ergibt. Das sind wie Transaktionen im Private-Bereich, die werden ja nicht über die Börse gehandelt. Das heißt, da ist nicht so eine hohe Tagesschwankung dann da drin. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch ein Teil der Performance-Fees schon sehr stabil voraussehbar ist. Die Beitragsentwicklung in Leben in Deutschland, die habe ich eigentlich versucht, in meiner kurzen Zusammenfassung schon anzudeuten, aber vielleicht wiederhole ich nochmal die Kernfakten. Auch das Einmalgeschäft wächst wieder in Deutschland, aber es wächst eben in diesen Produkten wie Perspektive, Dynamik, Invest und Komfort. Das sind halt die Punkte, wo wir wachsen, und die machen 90% von diesem Geschäft aus. Wir hatten im letzten Jahr gerade bei Großkunden und auch im Privatgeschäft das klassische Einmalprämiengeschäft eben eher zurückhaltend betrieben, weil das klassische Einmalprämiengeschäft, das ist halt unter den Solvency II Anforderungen und Anbetracht der Zinssituation, in der Europa jetzt schon seit Jahren ist, und selbst wenn jetzt in den letzten 4 Tagen die Zinsen 30 Basispunkte hochgegangen sind, das Klassikprodukt hat eine Garantie noch dieses Jahr von 1,2%. Das würde in der alten Rechnung der deutschen Lebensversicherungsindustrie einen 10 Jahre Bond Zinssatz von mindestens 1,8 verlangen. Und da sind wir weit von entfernt. Mhm. Türkei, die geopolitische Entwicklung ist, glaube ich, ungeheuer kompliziert. Da geht es ja nicht nur um die gelebte Demokratie in dem Land, sondern es geht ja auch um das Umfeld und die ganzen Konfliktsituationen. Die Türkei ist, glaube ich, hat die sehr unruhige Nachbarn in alle Himmelsrichtungen. Und ich glaube, dass daher die Türkei ein wichtiger NATO-Partner ist und auch die NATO braucht in ihrem Umfeld. Darum bin ich eigentlich, sollte sich auch der Westen um eine stabile Beziehung zur Türkei bemühen. Ich glaube, das hilft auch, die ganze Situation zu entspannen. Und so sehen wir das auch mit unserem Geschäft. Jetzt vom Geschäft her entwickelt sich unser Türkei-Geschäft sehr, sehr gut. Es ist ein Land mit sehr viel Dynamik und mit vielen Ups und Downs. Und ich glaube, dass wir nach wie vor überzeugt sind, dass es eine gute Entscheidung war, in der Türkei Marktführer zu werden. Südkorea ist nach wie vor on track. Es könnte dieses Jahr sich noch vollenden. Ich kann leider nicht immer in die Köpfe aller beteiligten Entscheidungsbehörden hineinsehen, und deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was passieren muss, dass die halt die Unterschrift unter Papiere setzen. Es ist alles geliefert worden. Es sieht alles komplett aus. Also von mir aus könnte es erledigt sein.
Okay.
Aber leider hört keiner auf mich.
Gut, vielen Dank, Herr Wemmer.
Dann kommen wir zur nächsten Frage von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte sehr.
Schönen guten Morgen, Herr Wemmer, danke schön. Mich würde interessieren, können Sie noch ein bisschen was sagen? Sie hatten irgendwie Anfang des Jahres mal gesagt, Sie erwarten, dass das nicht benutzte Budget für externes Wachstum dann am Ende des Jahres bei rund 3 Milliarden stehen wird. Ist das nach wie vor so ungefähr der Fall? Dann, nachdem PIMCO jetzt wieder ganz gut läuft und zum ersten Mal wieder Mittelzuflüsse hat, gibt es Ziele, die Sie für PIMCO fürs nächste Jahr schon dann so langsam festzurren? Und noch drei kleine Sachen. Können Sie was sagen zum OLB-Verkauf, wie der läuft? Können Sie was sagen zu HETA, was Sie da für einen Gewinn erwarten? Und noch kurz zu Hurricane Matthew, war der bedeutend für die Allianz? Danke.
Herr Süß, das ist ja eine ganze Liste von Fragen. Gut, also das nicht konsumierte M&A-Budget sind gut 2,5 Milliarden. Und wir sind da stabil mit unseren Zusagen. Also entweder kommt in den nächsten Wochen noch die Akquisition oder es gibt das Share Buyback spätestens bekannt gegeben mit den Jahresergebnissen. PIMCO, glaube ich, ist aus den ganzen Veränderungen sehr stark rausgekommen. Wir haben seit Mr. Bernanke angekündigt hat, dass die Zinsen steigen, das war Mai vor 3 Jahren, glaube ich, hatten wir Abflüsse zu verzeichnen. Ich glaube, die Franchise und die Plattform PIMCO ist bei Kunden sehr anerkannt und was wir jetzt sehen, ist eben diese Anerkennung und Reputation der Qualität von PIMCO. Kann ich das direkt in Jahresziele 2017 umwandeln? Letzte Woche hat unser neuer CEO bei PIMCO begonnen, Manny Roman. Ich glaube, wir lassen ihm etwas mehr Zeit, als seine Sachen in den Schreibtisch zu räumen. Und er soll sich jetzt mal die Optionen und das Unternehmen ein bisschen ansehen und dann werden wir intensiv über die Zukunft von PIMCO mit ihm diskutieren. Dann hatten Sie noch nach der OLB gefragt. Ich glaube, ich würde nie irgendwas kommentieren. Wenn es denn so einen Prozess geben sollte, würden Sie von mir keine Antwort bekommen und wenn es ihn nicht gibt, kriegen Sie von mir auch keine Antwort. HETA, da haben wir wie die anderen Investoren den Kompromiss angenommen und haben die Zuschreibung vorgenommen nach den üblichen Accounting-Regeln. Wenn eine Aktie abgeschrieben ist, bleibt die Abschreibung, solange Sie die Aktie in den Büchern haben. Bei Bonds gibt es halt diese Wertaufholungsregeln, wenn sich der Grund für das Impairment sozusagen wieder aufgelöst hat, dann müssen Sie halt den Bond wieder zuschreiben. Hurricane Matthew war winzig. Aber ist ja sowieso ein Oktober-Event und ich glaube um die 20 Millionen und mehr erwarte ich nicht. Es war die Aufregung, die 24 Stunden vorher war mehr für 300 Millionen und es sind dann doch etwas weniger geworden. Habe ich damit alle Ihre Fragen beantwortet, Herr Süß?
Jörg, ganz wunderbar, vielen Dank.
Von dpa AFX haben wir Stefan Bayer in der Leitung. Bitte sehr.
Guten Morgen, Herr Wemmer. Ich habe jetzt nur noch ganz wenig Fragen. Herr Süß hat fast alles abgefrühstückt hier. zum einen die 20 Millionen gerade noch genau zu Matthew, das sind Euro. Oder Dollar? Wird von der Größenordnung eher.
Das ist bei dem Betrag bei rund 20 Millionen ist beides richtig.
Ja. jetzt auch noch zu den Schäden in Q3. Sie schrieben geringe Naturkatastrophen und man-made Großschäden. Was war denn das Größte für Sie? Inwieweit belastet Sie das Erdbeben in Italien? Bei Generali waren es gerade mal in Q3 10 Millionen und ich dachte, die wären da im Zweifel stärker drin. Und dann noch in Bezug auf die USA, inwieweit beeinflusst denn der Sieg von Herrn Trump möglicherweise das Geschäft der Allianz? Worauf achten Sie jetzt? Was überlegen Sie sich, was da passieren könnte, da Sie ja dort auch ganz ordentlich vertreten sind?
Gut, das sind interessante Fragen. Insofern haben Sie ja doch noch was gefunden, was Herr Süß nicht gefragt hat. Also das Erdbeben Italien hat uns 1,5 Millionen Euro im September gekostet. Jetzt muss man mal gucken, was jetzt da im Oktober mit den zwei großen Nachbeben noch dazukommt. Hier muss man sagen, was eigentlich sehr schade ist, obwohl diese Regionen ja als Erdbeben exponiert ausgewiesen sind und das eigentlich jedem klar ist, ist der Kauf von Erdbebendeckungen für die Häuser nicht üblich. Mhm. Und wenn Schäden eintreten, ist es in erster Linie für Business Interruption, also Betriebsunterbrechung. Mhm. Und da in der Region hatten wir jetzt nicht viele Geschäftskunden. Ich weiß auch gar nicht, ob es da so viele gibt, die hätten betroffen sein können. Ist halt eher ein privater und öffentliche Verwaltung und kleine Mini-Betriebe. So, das größte Ereignis im dritten Quartal waren, glaube ich, die Überflutungsschäden in Louisiana. Und aber auch relativ kleiner Betrag. Es war nur das größte Ereignis im dritten Quartal. Und die USA, gut, das ist ja jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr früh zu sagen, was jetzt alles passiert. Man kann jetzt eigentlich nur analysieren und interpretieren, was in den Finanzmärkten die letzten zwei Tage passiert ist. Und wenn man auf die Zinsentwicklungen in den USA sieht, kann man eigentlich schon sehen, dass in den letzten zwei Monaten die Zinskurven wieder etwas steiler geworden sind. Das heißt, wenn Sie sich auf die Differenz der 10-jährigen zum 2-jährigen Zins, wenn Sie sich das in den USA angucken, läuft der seit September hoch. Und das könnte man jetzt erwarten, dass das vielleicht weiter passiert, weil wenn jetzt eher der Stimulus zum Wachstum über Steuern kommt und weniger über die Monetary Policy der Fed, also der Wechsel von Monetary Policy zu Fiskalstimulus, dann wird es wahrscheinlich eher wieder mehr Inflation und höhere Zinsen geben. Das hat natürlich gerade für das Lebensversicherungsgeschäft durchaus Auswirkungen im positiven Sinne. Und der andere Punkt ist, ich persönlich glaube, dass gerade in solchen Änderungen, wenn jetzt die Zinsen wieder nach oben gehen, ist der aktive Fixed Income Manager deutlich präferiert über den Passiv Fixed Income Manager. Aber das ist jetzt eine Glaubensfrage. Da werden Sie, wenn Sie die andere große Firma in den USA anrufen, die werden Ihnen vehement das Gegenteil erzählen. Also das wäre im Moment, und dann muss man sehen, ich glaube, alle erwarten jetzt, dass die Regulierungsschraube in den USA zum Stehen kommt. Oder vielleicht sogar wieder etwas zurückgedreht wird. Das ist zumindest ein Thema, was man jetzt schon liest. Ist das nur eine Hoffnung der Industrie, wo wir alle unter neuen Regulierungen, die täglich auf den Markt geworfen werden, leiden? Oder ist es Realität? Werden wir dann in den nächsten Quartalen sehen.
Aber Sie ändern jetzt nicht irgendwas oder bereiten sich darauf vor, dass Herr Trump sagt, Versicherer aus dem Ausland wollen wir jetzt auch nicht mehr.
Also wir sind ja in allen Ländern und überall, wo wir aktiv sind, domestic. Wir sind ja kein ausländischer Versicherer. Wir sind ein sehr etablierter, großer Lebensversicherer in Minnesota. Wir waren mehrmals hintereinander Arbeitgeber des Jahres in Minnesota. Wir sind so amerikanisch mit unserem Geschäft, wie es eben nur geht. Und PIMCO ist eine US-Firm, die würde niemand als Ausländer bezeichnen.
Okay, danke schön.
Unsere nächste Frage kommt von Madeleine Nissen vom Wall Street Journal. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Ich finde Ihre Aussagen und das, was Herr Bethe nach dem Trump-Wahlkampf gesagt hat, klingen eher zuversichtlich. Mich würde interessieren, haben Sie eigentlich Herrn Trump beim Wahlkampf unterstützt? Und ich würde auch gerne wissen, ob Sie nicht doch mit Einbußen rechnen aufgrund des zu erwartenden Protektionismus in den USA? Und zuletzt würde ich gerne wissen, welchen Anteil aktuell die USA am Gesamtgeschäft ausmacht.
Gut, also Frau Nissen, Sie wissen ja auch, dass eine Unterstützung im Wahlkampf verboten ist. Und wir halten uns grundsätzlich an solche Regeln.
Darf ich kurz einhaken, bitte?
Ja.
Ich meinte Wahlkampfspenden, also von der Deutschen Bank hat ja auch das Wall Street Journal geschrieben, ist ja wohl auch einiges ganz legal an Geld geflossen. Es ist ja nicht verboten zu spenden. Ich meinte das in dieser Richtung.
Doch, für Corporations ist es verboten. Was viele Firmen haben, ist, dass die für ihre Mitarbeiter Spendenfonds aufsetzen, wo dann die einzelnen Mitarbeiter, der eine rot, der andere blau und jeder kann dann seine Dollars persönlich setzen und die Firmen haben dann vielleicht, organisieren diese Sammlung, aber es ist auf keinen Fall die Firma, es sind immer die Mitarbeiter und in vielen Firmen spenden viele Mitarbeiter, aber die Allianz spendet nichts im Wahlkampf, weder an die eine noch an die andere noch an eine dritte Seite.
Und haben Sie diese Spendenfonds auch bei der Allianz aufgesetzt?
Das weiß ich nicht, ob es da Sammlungen im lokalen Office gibt, aber ich vermute, da unser Unternehmen, wie ich eben gesagt habe, in Minneapolis absolut amerikanisch ist und da das in den USA in jedem Unternehmen so stattfindet, dass sich jeder Mitarbeiter engagieren kann, wie er möchte, vermute ich, dass wir das auch gemacht haben. Aber das ist keine Parteiergreifung für eine der Seiten. Mhm. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, an wen dann mehr Geld geflossen ist. Das ist nicht gehört nicht zu meinen laufenden Informationen. Mhm. Und die USA, ja, das ist gut 30% von unserem Operating Profit kommt aus den USA, 30-35%, hängt immer davon ab, wie Dollar-Euro-Wechselkurs ist. Wie ich eben gesagt habe, PIMCO und Allianz Life sind amerikanische Unternehmen. Mhm. Also der Protektionismus ist, das ist sicher, wir exportieren nicht und wir importieren nicht, wir produzieren unsere Waren vor Ort. Mhm. Wenn Sie das mit der Industrie vergleichen wollen.
Okay, also keinerlei negative Auswirkungen in dieser Hinsicht. Was mich ein bisschen gewundert hatte, Sie hatten sich vorhin mit Blick auf die Zinsentwicklung auch so eher zuversichtlich geäußert. Ich hatte ehrlich gesagt eher als erste Reaktion gehört, dass man jetzt nach dem Trump-Sieg, Wahlsieg, eher davon ausgeht, dass die Notenbank in den USA das noch auf die längere Bank noch weiter schieben dürfte, was ja eher schlecht ist, auch für Versicherer.
Das könnte sein. Ich glaube, dass aber, wenn man über Steuerstimulus auslöst, lösen sie nach traditionellen Schlussfolgerungen eher Inflation aus. Und das könnte hier dann durchaus passieren. Das heißt ja nicht, dass jetzt in 6 Wochen die Zinsen höher sind. Das war jetzt mehr eine allgemeine Vorschau für vielleicht in 12 Monaten. Und ich habe nur über die USA gesprochen. Was das für die europäischen Zinsen bedeutet, das ist eine kompliziertere Geschichte. Das könnte bedeuten, dass der Abstand vielleicht gleich bleibt zwischen 10 Jahre Europa und USA. Das könnte aber auch noch mal zu einem größeren Abstand in Europas USA führen. Also da würde ich mich im Moment noch nicht festlegen.
Okay, vielen Dank.
Unsere nächste Frage kommt von Mirko Reibka von der Wirtschaftspresse. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen, das ist der Plato-Brief. Ich hätte 2 Fragen noch, Herr Wemmer. Zum einen hatten Sie mal angesprochen, dass überlegt wird, eventuell auch in Europa Vertragsbestände noch zu verkaufen, Altbestände. Sind Sie da weitergekommen? Die Frage, die ich habe, das bezieht sich auf den M&A-Topf, den Sie da noch vorhalten. Ist man da überhaupt aktuell intensiv auf der Suche noch nach möglichen Akquisitionsobjekten? Und wenn ja, in welche Richtung geht es? Ich meine mich da auch zu erinnern an eine Aussage von Ihnen, dass Sie mal Asset Manager in Europa erwähnt haben, interessant wären. Dankeschön.
Gut, sehr gerne. Also wir haben keine Bestände im Lebensgeschäft in Europa verkauft und ich meine auch, ich hätte schon zum Halbjahr gesagt, dass wir mit den asiatischen Transaktionen eigentlich uns sehr wohl fühlen, dass wir auf Kurs sind mit der Umsetzung unserer Ziele im Lebensgeschäft. Im M&A-Bereich, ja, also wir führen, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber wöchentlich Gespräche und weil wir ja global engagiert sind und breite Interessen im Asset Management und Versicherungsgeschäft haben, gibt es natürlich viele Dinge, die uns interessieren könnten. Aber der M&A-Markt ist nicht besonders aktiv und ist es auch nicht so einfach, jetzt was Passendes zu einem vernünftigen Preis zu uns bekommen.
Natürlich weisen Sie auf Aktienrückkauf aus heutiger Sicht.
Wenn keine Akquisition mehr kommen sollte, dann wird es wohl so sein. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da wir etwas aus der Zeit laufen, vielleicht noch ganz schnell will ich noch ein, zwei andere Ihrer Kollegen, Kolleginnen zu Wort kommen lassen. Wer ist der Nächste?
Ja, da haben wir Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte sehr. Herr Fromme, Ihre Leitung ist offen.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich?
Ja.
Immer. Der starke Rückgang in Großbritannien, ist das Währung und warum ist in Italien Schaden und Unfall runter? Will ich gerne noch wissen, ob es eine Zahl gibt oder eine Annäherung gibt an das Budget für den digitalen Umbau, was die Allianz da konzernweit ausgibt. Und die dritte Frage, bei Ihren Konkurrenten gibt es spürbare Schwierigkeiten beim Ergebnis des Geschäfts mit der großen Industrie, das schwere Industriegeschäft. Ich sehe jetzt gute Zahlen bei AGCS. Haben Sie sich da abgekoppelt oder kommen die AGCS-Zahlen aus anderen Märkten?
Gut. Also UK ist beides. Da ist zum einen der Einstellen des Direktgeschäftes in Motor, zum anderen natürliche Währung und dann haben wir, glaube ich, auch noch einen Quotenvertrag eingeführt und wir werden das ins nächste Jahr wieder umstellen, dass wieder die volle Bruttoprämie da gezeigt wird. Aber es ist Währung und Direktgeschäft. Und wir haben aber auch im Commercial Business etwas weniger und vorsichtig geschrieben, um eben die Preisstabilität zu halten. Italien, ja, der Druck auf die Autoversicherungsprämien hält an. Wir haben weiter negative Prämienentwicklung in Italien. Ich finde aber, dass das Combined Ratio noch ziemlich stark ist. Wenn alle Länder so dran wären wie Italien, würde ich jetzt nicht klagen. Zum digitalen Umbaubudget. Ich muss sagen, wir verfolgen das jetzt nicht in dieser Art und Weise, weil das ist ja im Endeffekt Teil der Projekte und IT-Budgets, dass ich jetzt an jedes IT-Projekt immer so ein Fähnchen dranhänge, oh, das ist digitaler Umbau. Das machen wir eigentlich weniger. Wir gucken auf der einen Seite eben, dass wir qualitativ den digitalen Umbau machen, verfolgen die großen Maßnahmen, aber ich setze das jetzt nicht in Euros um, in jedem Budget. Da sehe ich auch jetzt keinen großen Nutzen drin, denn ich muss ja die IT-Budgets insgesamt managen und insbesondere müssen wir ja insgesamt die Ressourcen an Projektmitarbeitern managen und wenn die digitalen Fragen abgedeckt sind, arbeiten die anderen eben noch immer an den Altanwendungen, die ja auch gepflegt werden müssen. Wir können ja nicht da die Arbeit einstellen. Und Großkundengeschäft, es ist schon etwas schwieriger geworden und es ist nicht mehr so einfach, aber wir kommen auch von einem sehr guten Niveau. Vom Ländermix her weiß ich jetzt nicht, ob wir da anders gemischt sind als die Großkunden. Wir haben natürlich in unserem Geschäft auch das Specialty-Geschäft drin. Also Aviation und Marine sind natürlich auch stark da vertreten und da haben wir, glaube ich, in beidem dieses Jahr bessere Combined Ratios als letztes Jahr. Aber Aviation ist natürlich volatil. Und letztes Jahr war kein gutes Jahr, wie Sie sich erinnern.
Dankeschön.
Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte.
Vielen Dank.
Dann einen können wir gerade noch machen, ja.
Okay, vielen Dank. Das ist die Frage von Ulrike Dauer vom Dow Jones Wall Street Journal. Bitte sehr.
Guten Morgen. Die Frage hat sich fast eigentlich schon erledigt. Ich wollte noch ein bisschen Ihr Sentiment, Herr Wimmer, für PIMCO erfahren. Ist das jetzt das All Clear oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Sie warten erstmal bis zum Jahresende nochmal ab. Würden Sie jetzt trotzdem sagen, das ist jetzt das Breakthrough gewesen und jetzt geht es nur noch aufwärts oder wie ist so das Sentiment aktuell? Dankeschön.
Also Sentiment bei den Mitarbeitern und das Gefühl ist sehr positiv und ohne Zweifel. Heißt das jetzt, dass jeden Monat alle Zahlen immer aufwärts gehen? Das glaube ich nicht, denn es kann ja jetzt auch sein, dass wir haben das jetzt hier in dem Gespräch ja mehrmals angesprochen, es gibt eine große Änderung politisch in den USA. Werden dazu jetzt einzelne Großkunden ihre Asset-Allokation ändern? Das kann ich Ihnen nicht sagen, wie die Einzelnen jetzt die Situation in den nächsten 6 Wochen analysieren. Aber das ändert nichts an der Qualität der Arbeit von PIMCO und am Sentiment und der Aufbruchstimmung, die ganz klar bei PIMCO vorhanden ist.
Gut, danke erstmal.
Ja, gut. Dann wünsche ich allen einen schönen Freitag und gutes Wochenende.
Damit ist die heutige Konferenz beendet. Sie können nun Ihre Leitung unterbrechen.